Da haben wir auf dem Auto in Hockenheim drei verschiedene Räder gehabt. Mischung, Konstruktion. Hinten links 8, hinten rechts Medium, vorne links Medium und vorne rechts weich. Unfassbar. Da haben wir auf jeden Fall den Kameraden 25 Sekunden gegeben und ich bin nachher spazieren gefahren. So irre war das. Und da war ich natürlich auf Wolke 9, hatte gewonnen. Abends ins Hotel, Holiday Inn war damals der Platz. Und da kommt der Colin Chapman zu mir, der legendäre Colin Chapman, gratuliert. Wir lagen am Pol in der Sonne. Kommt der an und sagt, yeah, you are the guy who drove the Porsche, who won. Ich sage, yes, I'm the guy. Good drive, wonderful, good, good. Why don't you do Formula One?
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Und mein Name ist Carsten Arndt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, da ist er, der König Klaus Ludwig, einer der erfolgreichsten Rennfahrer des Landes, endlich als Gast in der alten Schule. Muss ich da noch mehr sagen? Eigentlich nicht. Aber bevor ich ihn selbst sprechen lasse, ein kleiner Hinweis an alle unter euch, die sich jetzt zu Recht fragen, wie man das Leben eines Klaus Ludwig eigentlich in eine knappe Stunde reingepresst bekommen will. Das habe ich mich auch gefragt, als ich mich mit ihm im Rahmen des DTM-Finalwochenendes am Norrisring im Zelt der Tourenwagen-Legenden getroffen habe. Er war kurz vorher noch auf 180 und gerade frisch abgekühlt, nachdem er beim Qualifying immer wieder von langsameren Autos aufgehalten wurde. Und auch mir war klar, dass viele Themen auf der Strecke bleiben würden. Und dann kam der erlösende Vorschlag von ihm selbst.
Wir machen dann meinen Weg bis Mitte 80 und dann machen wir nochmal die heiße Zeit, 80 bis 2000. Und dann machen wir doch die posthume Zeit nach der Wiedergeburt.
Also könnt ihr euch hier schon mal auf drei Ausgaben mit Klaus Ludwig freuen und ich hoffe, dass wir demnächst Teil 2 aufnehmen können. Nun aber erstmal die frühen Jahre, bevor seine Karriere so richtig Fahrt aufgenommen hat. Bevor wir dazu kommen, möchte ich meinen heutigen Partner vorstellen und das ist Mercedes-Benz Classic Partner, das Netzwerk von Spezialisten für klassische Mercedes-Benz-Fahrzeuge. Ihr wisst ja, wenn ihr einen Experten für euren Klassiker sucht, dann seid ihr da goldrichtig, denn bei Mercedes-Benz Classic Partner findet ihr zu jedem Fahrzeug den perfekten Ansprechpartner. Jetzt gibt es aber genügend Leute, die ihren klassischen Mercedes-Benz als Daily Driver nutzen. Dazu gehöre ich auch. Und für diese Autos müsst ihr nicht nach billigen Nachbauersatzteilen im Internet suchen, denn es gibt attraktive Angebote im Rahmen des Mercedes-Benz Service-Vorteilsprogramms. Dort bekommt ihr ausgewählte Wartungs- und Verschleißarbeiten und natürlich die Originalteile vom Hersteller bzw. Mercedes-Benz Star Parts mit 20% Preisvorteil. Und dazu gehören auch schon Fahrzeuge wie der 190er der Baureihe 201 oder natürlich der 124er, die fast unkaputtbaren Daily Driver. Und ich finde, die Autos haben es verdient, dass die Spezialisten für den Werterhalt sorgen. Und im Scheckheft sieht es ja auch immer toll aus, wenn es bei Mercedes-Benz durchgestempelt wurde, oder? Im Netz findet ihr die Informationen dazu unter www.mercedes-benz.de/svp. Übrigens nehmen fast alle Mercedes-Benz Classic-Partner auch am Service-Vorteilsprogramm teil. Alle Infos und die Links findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. So, und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit meinem heutigen Gast, Klaus Ludwig.
Dann legen wir los. Also Sie sind als junger Mensch ja schon ganz früh immer am Nürburgring gewesen, mit Ihrem Vater, glaube ich, oder?
Ja, wir wohnten in Bonn. Ja. Vater war befreundet mit dem Direktor des Nürburgrings und bekamen Freikarten und fuhren somit immer hoch. Allerdings musste Vater, die Gegenleistung war halt eben Skat spielen. Der Herr Koll hieß der gute Mann. Der Herr Koll war ein Skat-Fanatiker und mein Vater spielte sehr gut. Ja, dann hat man halt eben da oben gespielt und wir Kinder fuhren mit. Und zum Ende gab es dann immer eine Runde über die Nordschleife mit der Isabella TS und später mit dem BMW 2000 und danach fuhr ich natürlich selber.
War da Ihr Rennvirus schon... Nein. Waren Sie da schon infiziert oder war das nur...
Nein, da war noch nicht mal der Gedanke, der Vater des Traums, denn mein Vater, wir hatten eine kleine Firma, es war alles gut, aber da war niemals das Geld für Rennsport da und ich habe auch niemals geglaubt, dass ich Rennfahrer werde. Ich fand es einfach schön, über die Nordschleife zu fahren mit dem ersten Moped, was wir über den Zaun geworfen haben, abends um 7, wenn der Ring gesperrt war und so Sachen.
Waren Sie Fan von irgendwelchen Fahrern oder irgendwelchen Rennserien, wo Sie
geschaut haben? Am Anfang eigentlich gar nicht. Ich war Fan von gewissen Autos, so DKW F11 und ja, Und dann später war ich großer Fan vom Lindner, der mit seinem Jaguar beim 1000-Kilometer-Rennen den Herrn Trips verblasen hat. Und zwar gehörig. Leider ist das Ding dann kaputt gegangen. Und da habe ich immer noch nicht an Rennsport gedacht, also ich selber mache. Immer nur Zuschauer hinfahren, gucken.
Und dann damals, als wir den Führerschein gemacht haben, mit dem NSU TT Prinz haben Sie, ne?
Nee, ich habe einen VW gezogen. Und der war wirklich am Schrottplatz und den haben wir dann wieder aufgebaut. Das war noch der mit der ovalen Scheibe. Ja, den haben wir dann mit Porsche-Teilen vom 356, der irgendwo damals ja auch nichts wert war, haben wir da die Bremstrommeln und also die komplette Bremsanlage drauf gemacht, dann natürlich tiefer gelegt und hintere Sitzbank raus, Haube mit einem Keilriemen an der Stoßstange festgemacht, damit sie offen stand. Aber vier Vergaseranlage hatten wir natürlich noch nicht.
Nee.
Ja, mit dem Ding bin ich dann auf dem Weg zum 1000-Kilometer-Rennen Nürburgring, zum Training, freitags, im Kesselinger Tal, in der Nähe von der A, von einem LKW abgeräumt worden, verunglückt, überschlagen. Und dann gab es von der Versicherung, Gott sei Dank, so viel Geld, dass ich mir davon den TT kaufen konnte. Und mit dem TT bin ich leider ziemlich betrogen worden, weil das TT war ein ganz kompliziertes Auto, luftgekühlter Vierzylinder. Und das haben wir nie so richtig in den Griff gekriegt, weil man hätte einen TTS kaufen müssen, weil der hatte den großen Ölkühler vorne. Ja. Die TTs hatten nur eine kleine Schlange im Lüfterkasten und so wie Porsche das auch eine Zeit lang hatte beim 911, beim SC. Und das funktionierte alles nicht und deswegen ging das Ding immer kaputt. Und vor allem, wie wir dann getuned haben mit zwei Weber Doppelvergasern und. Wo der ganze Krempel herkam, will ich gar nicht drüber reden. Auf jeden Fall, ja, irgendwann war das Ding so laut und so tief und so unglaublich, dass die Leute, wenn wir damit sonntags zum Nürburgring fuhren, sonntags, Kaffee, Tour de Nürburgring, zum Kaffee trinken mit der Freundin, das wirklich auf der Start- und Zielgerade wurden ja damals die Autos so aufgestellt und jeder wanderte dann den Autos lang und man guckte, wenn einer ein Lederlenkrad drin hatte, war das ja schon irre. Und dann blieben alle an meinem TT stehen und alle haben gesagt, boah, ist das ein geil hat man damals noch gar nicht gesagt, tolles Auto und so, naja. Und dann habe ich gedacht, oh, mit dem Ding fährst du mal einen Slalom. Dann bin ich irgendwo auf dem Gelände von der Metro oder so einen Slalom gefahren. Habe natürlich direkt gewonnen, weil das Ding war erstens super und zweitens, glaube ich, konnte ich ja noch ganz gut. Und dann habe ich gemerkt, boah, macht ja Spaß. Lizenz beantragt, in den BMW-Club eingetreten, glaube ich, 70 Mark Beitrag bezahlt. Und da waren einige Jungs in dem BMW-Club, die 2002s hatten. Und Reifen Heiker, mein Freund Mundorf, der eine Apotheke hatte. Und die haben dann gesagt, willst du mich mit uns 18 Stunden, 24 Stunden fahren? Und dann hab ich gesagt, boah,
geil. 24 Stunden Nürburgring?
Ja, klar.
Okay, Wahnsinn.
Damals mit solchen Autos.
Ja, ja, eben. Mit klar, so Auto ohne Erfahrung eigentlich.
2002 TI, ein gutes Auto, Alpina oder sowas, ein Gesamtsieger. Ja, dann habe ich mit denen gefahren, war natürlich direkt auf Anhieb deutlich schneller. Und dann ist der Wahnsinn gestartet.
Kamen Sie aus einem Elternhaus, wo die Eltern das versucht haben zu unterdrücken oder zu verhindern?
Nein,
die haben es gefördert.
Nein, also es war nie die Rede von unterdrücken. Nein. Okay. Es war aber auch nie die Rede von Sponsoring. Ganz spät in meiner Karriere, da kommen wir später mal zu.
Ja,
da hat die Firma dann so ein bisschen Geld losgemacht. Ich glaube, 20.000 Mark haben wir da einmal investiert. Die habe ich aber abgearbeitet. Also
okay.
Das war und auch kein Sponsoring. Dafür musste ich dann noch ein paar Stunden länger arbeiten.
Es gab so ein unfreiwilliges Sponsoring. Kommen wir auch, glaube ich, noch zu, dass so Teile aus dem Lager verschwunden sind. Ne?
Ja, das sind natürlich
Geschichten. Und Mechaniker bezahlt wurden. Ja, aber da kommen wir noch drauf. Sie haben aber noch eine Lehre gemacht als Radio- und Fernsehtechniker.
Ja, die Schule wurde in dem Moment schwierig, wo die erste Kreidler-Forett in meinem Beritt war. Und dann wurde eben der Motor jeden Tag ausgebaut und wieder hier und da. Und dann war die Schule so unwichtig. Und dann habe ich, glaube ich, in Obersekunde abgebrochen. Nachdem das wirklich keinen Sinn mehr hatte. Und dann habe ich eine Lehre gemacht. Das war sehr schön. Bei AEG Telefunken damals in Bonn. Tolle Zeiten. Wertvolle Menschen kennengelernt, die mich auch unterstützt haben. Wirklich super.
Kommen wir zurück zum ersten 24-Stunden-Rennen. Wie war das? Also gleich da.
Ja, habe ich gar nicht mehr am Schirm. Aber ich weiß nur, dass wir rückten da an. Wir hatten damals schon so einen dritte Welttransporter und die Damen der Herren kochten wie wild und für die war das Koch-Event. Rennen war nebensächlich und ich wollte ja. Wir fuhren mit Gürtelreifen, damit, nur quer, ne? Das war irre. Aber wir sind durchgefahren und dann waren wir mal Vierter, Fünfter und dann später mit Lothar Pinsker am Ford Capri, sogar Klassensieger und Zweiter Gesamt. Mit so einem Capri RS, das war das Homologationsauto von Ford. Super leichtes Auto, super Serienmotor. Also der hatte 160 PS, 170 PS oder 200 PS, ich weiß ja nicht. Ja, mit so einem Ding und dann so Halbrennreifen gab es damals von Kleber, glaube ich. So ein, drei Profilrädern und damit waren wir richtig Weltmeister. Mini-Leitfelgen, Auto war super. Und damit haben wir dann wirklich gut und ja, so gingen die Jahre vorbei. 18 Stunden, 24 Stunden, 36 Stunden und das Jahr und dann noch ein Barbarossa-Preis, 6 Stunden und dann und war das Jahr rum. Ja, und dann kam irgendwann mal der Zeitpunkt, wo mich dann irgendeiner auf der Nordschleife gesehen hat. Ich glaube, es war der Hugo Emne von Bildstein. Der war aber nie an der Strecke, sondern dem haben sie das gesagt.
Die graue Eminenz.
Der sagt es dann dem Kranefuß. Der Kranefuß war Rennleiter von Ford. Und die haben dann gesagt, ja, dann der hat Talent, dann lassen wir den mal in einem Werkscabri einen Test fahren. Den Test habe ich gemacht in Sanford. Der Test war gut. Damals fuhr Jerry Virrell, der war der große Liebling von Kranefuß und Hesemanns und Fitzpatrick, alle waren da.
Und es war eigentlich ein Geheimnis. Sie wussten gar nicht, wo das, der Test stattfinden würde. Ne?
War ein Geheimnis, aber das Geheimnis wurde mir dann Gott sei Dank verraten. Eine Woche, zwei Wochen vorher.
Okay,
bin
von
ich direkt dahin geradelt und habe 10 Runden zu Fuß gemacht. Echt? Und das war, glaube ich, essentiell. Denn nur so konntest du auch an ihm schnell sein. Du kriegst ja nicht ewige Zeit, du kriegst eine halbe Stunde.
Na ja klar, welche Strecken kannten Sie bis dahin? Eigentlich nur den Nürburgring. Nur den Nürburgring, Nordschleife.
Nürburgring, Nordschleife. Und Hockenheim war ich einmal in dieser ganzen Zeit zum Formel-2-Rennen zum Zuschauen und habe gesagt, auf der Tribüne sitzen ist nicht dein Ding. Ja! Aber war ein tolles Rennen mit Claire Gazzoni und mit alles vorher in der Formel 2. War toll, ja.
Und Sie sind irgendwann mal so ein bisschen, also auch als der Hugo Emde Sie zu Mike Kranefuß, den ich übrigens auch schon als Gast hatte, geschickt hat, sind Sie so ein bisschen nicht betrogen worden, aber das war so ein schwieriges Auto. Sie mussten Ihren BMW verkaufen. Sie hatten da schon 2002, glaube ich, oder?
Ja, den habe ich vorher schon verkauft. Nee, das war so, dass wir dann natürlich gerne... Ford hat dann gesagt, wir setzen dich in der DTM ein, DRM ein.
Ja.
Und besorgst dir einen Capri. Am Hof von Ford, Pilot Plant, wie das so schön heißt, da in Köln-Merkenich, standen die letztjährigen Capris, einer schöner wie der andere und einer besser wie der andere. Und ich bin gerade, gib mir noch das Auto. Nein. Da gibt es ein Auto, das ist noch besser als unser Auto. Das fährt eine Firma Gerstmann in Oberhausen, da ist ein Vogel mitgefahren. Und das musste kaufen. Dann bin ich mit Pinske dahin und haben uns das angeguckt. Und ich habe eigentlich direkt gemerkt, dass das ein Schrotthaufen war und den haben wir dann leider gekauft. Und mit dem Auto begann das Elend, weil das Auto war wirklich ein Schrotthaufen. An dem Auto war nichts, nichts. Sie haben uns ein Auto verkauft, wo absolut nichts funktioniert. Da waren alte Radträger drin,
okay.
Da waren alte Dämpfer drin, da war eine alte Hinterachse drin, da war ein Schrottmotor drin, der gar nicht mehr lief. Also die haben uns nach Strich und Faden betrogen. In übelstem Sinne. Mein Vater hat direkt gesagt, bring die Kamera zurück. Die verklagen wir, das ist ja Schweinerei. Und wir Idioten haben gesagt, nee, komm, jetzt haben wir den, jetzt machen wir den. Dann haben wir dann mit vereinten Kräften, mit einigen Mechanikern, die mittlerweile schon tot sind, die bei Ford Motorsport gearbeitet haben, die dann abends zu mir kamen und mir das Auto aufgebaut haben. Wir haben das Auto von Grund auf neu aufgebaut. Und dann ging es. Es war aber immer noch ein Schrotthaufen. Verglichen
mit dem Werkshaus.
Weil damals war Ford Motorsport, muss man wirklich sagen, war... weltweit, die absolute Tourenwagenschmiede. Die hatten da 40 Mann am Schaffen und die waren alle, das waren alles Künstler. Die bauten Rennautos von der Stange, das war toll. Toll, einfach toll. Da wurde auch viel Geld aus dem Schlaf. Die hatten damals schon ein Budget von 12 Millionen. Wer hatte das? Kein Mensch.
Wie viel hatten die? 12 Millionen?
D-Mark, ja.
Krass, das wusste ich auch nicht. Die Zahl hat mir nie gehört.
Ja, das war so, das ging so rund. Ja. Die hatten also da wirklich eine tolle Abteilung und mit Pressechef Rainer Nistel und unglaublich. Ja,
und das war für Sie schon eigentlich war das der Profi-Einstieg, oder?
Ich war da in dem Moment auch Profi. Ich habe zwar kein Geld verdient, bekam aber einen Dienstwagen, war ja toll, ne, so ein Granada. Die Hotels bezahlt und die Anreise, so hier zum Nürburgring, ja, dann warst du dann quasi im Werksauto. Und dann, dann bin ich ein Jahr mit dem Ding rumgeschippert, mit Lothar Pinske zusammen, da haben wir ein paar Rennen, er wollte eigentlich mit mir zusammen die Langstrecke fahren, hat dann aber ganz schnell festgestellt, dass dieses Auto für ihn eine Nummer zu groß war. Er ist ja jetzt mittlerweile leider verstorben und hat dann das Handtuch geworfen. Aber war so fair und hat gesagt, er hatte die halbe Kohle, wir haben für das Auto, glaube ich, 40.000 bezahlt damals. Er hat 20 gegeben, ich habe 20 gegeben. Ich weiß gar nicht, wie viel er gekriegt hat. Meine Mutter hat die aus der Kasse, ich weiß nicht.
Für richtig viel Geld, ne?
War Geld. Und lange Rede, kurzer Sinn, dann im Jahr drauf für Grab. Das war dann eine schöne Saison mit einem wirklich guten Auto, mit einem aktuellen, super Auto. Armin Kretzer, der Chefmechaniker, war ein toller Junge, der hatte wirklich volle Ahnung. Und wir haben eine tolle Saison gefahren und wurden, glaube ich, Dritter in der DRM. Und von da an, ja, zwischendurch mal im Zack spielt Escort mit Haier zusammen und so, in den Knochen, im Knochen-Escort. Yarama und so, tolle Zeiten. Nürburgring, 1000 Kilometer rein. Und nee, was war das? 6 Stunden rein, Tourenwagen, großer Preis Tourenwagen. Haben wir dann auch gewonnen, mit ein bisschen Hilfe von Freund Maas. Ja, und dann waren wir halt eben wieder ein Jahr weiter. Und dann kam die Zeit, dass ich dann im Werkskapel fuhr gegen Rolf Stommel. Dann wurde kurzfristig Rolf Stommel aus der Versenkung. Und der war stark. Der Rolf war richtig gut.
War richtig gut.
Und da hatte ich zum ersten Mal eine Messlatte. Bis dahin war ich immer locker, schnell und alles gut.
Hatten Sie irgendeinen Ziehvater? Einen Ziehvater? Wie, nein, jetzt, wie gesagt, nein, Jochen Maas oder so hat den, der hat ja nachher sich um die BMW, der Mercedes-Union gekümmert.
Nee, Jochen Maas? Ja. Hallo. Der hat sein Ding gemacht. Der war
okay. Jochen, also
das kann ich eine Geschichte erzählen. Auf dem Flug nach Südafrika, wir nach Kialami zum 1000 Kilometer Rennen. Ich fuhr fort und er fuhr fort im gleichen Auto. Er hat überhaupt nicht mit mir geredet. Wie wir da ausgestiegen, habe ich nur gesagt, sehen wir uns nachher im Hotel. Hat er gar nichts gesagt. Dann war er verschwunden, erst für 3 Tage, weil wir waren ja Dienstag schon da. Damals hat er wohl seine Frau schon kennengelernt gehabt und die hat er später geheiratet, mit der Kinder hat. Toll. Nee, Jochen war immer, wie soll ich mal sagen, so ein totaler Freelancer, der ja auch wirklich damals alles rausnehmen durfte, konnte, weil er war eben der Shining Star und der schnelle Jochen. Er war auch schnell, war wirklich schnell damals, ja. Und da musste man sich dran messen. Aber ging gut. Dann sind wir gegen Kialami gefahren, gegen Ronny Pettersen und gegen solche Leute. Ronny, ein toller Typ, toller Junge, toller Mensch. Tja, und dann ging das so um. Und dann wurden die BMW CSL immer stärker und wir wurden immer schlechter in der Relation. Ja, dann war es nicht so einfach. Aber war ein toller Rennen. Rolf Stommel, habe ich eben erwähnt, war ein toller Rennfahrer, ein tolles Talent. Ich glaube, damals zu der Zeit in Deutschland, das Talent überhaupt. Und er konnte wirklich Auto fahren. Und an dem habe ich mich dann 2-3 Jahre mehr oder weniger abgearbeitet. War gut.
Sie gelten ja auch als einer, der technisch unheimlich versiert ist. Und was die Abstimmung des Autos anbelangt, haben Sie das?
Damals nicht.
Damals noch nicht?
Ich erinnere mich gar nicht mehr, aber ich glaube, ich hatte gar keine Ahnung. Also relativ. Ich habe meine Autos selber schrauben können. Ich wusste auch, was Sache ist.
Aber die
Feinheiten, du kriegst von Bielschein einen Satz Dämpfer und der passte. Und dann hast du vielleicht noch mal eine Feder gewechselt und vielleicht noch ein bisschen eine Zugstufe und Höhe. Und ich war immer ein Freak von Aero.
Okay.
Und habe immer, wo auch immer ich gefahren bin, versucht, so viel Aero aufs Auto zu packen wie irgendwie möglich. War auch richtig so. Aus heutiger Sicht war es total richtig. Später kam dann mal so du mit deinem Lametta am Auto. Wurde dann bei AMG gesagt, mein Freund Gerhard Unger sagte, du mit deinem Lametta, lass das Lametta. Ich möchte gerne das Lametta haben. Flix. Und gibt's noch eine tolle Geschichte. Bei Porsche bin ich ein Rennen gefahren, eine Saison gefahren im Werk. Und habe ein 962 Werk gegen Stuck. Er fuhr mit dem PDK-Auto, ich mit dem 956 oder 62 Standard. Und da bin ich da. Diepholz gekommen zum 200-Kilometer-Rennen und habe mir unterwegs im Teppichladen eine Teppichleiste gekauft. 2 Meter mal 10 mal 10, also ein Winkel, in Gold. Anders hatten sie keine da. Dann kam ich so ins Fahrerlager rein und meinte der Singer zu mir, Ludwig, was machst du mit dem Ding? Ich sagte, da kommt hinten auf dem Flügel. Ich sagte, auf dem Werksauto kommt kein Gurney. Und dann habe ich mich, ja, hat er gesagt, aber sie können den gerne drauf machen, aber dann bin ich hier raus. Singer. Der große Singer. Der
große Norbert Singer.
Der große Norbert Singer.
Ja.
Und dann ist mein Chief Engineer am Auto war der Klaus Bischof. Und der Klaus sagt, hör nicht auf das Schwätzner, das machen wir jetzt nah. Und dann haben wir es nah gemacht und waren auf Pole Position. Der Stuck fuhr mit dem PDK-Auto. Und das war ja mal eine andere Welt. Das war die Welt von Porsche damals. 30 Jahre der Zeit voraus. Irre. Das Auto hatte nur einen Nachteil, es war ein bisschen zu schwer. Aber durch dieses PDK, die Schalterei beim Turbo, das war natürlich gigantisch, wie das Auto anschob. Hier auch nur, ist auch Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, und dann bin ich leider in Führung liegen, ich hatte glaube ich 12, 13 Sekunden Vorsprung. Beim Tanken, wir mussten einmal tanken, hatte Klaus mich rausgeschickt. Und in dem Moment war der aber hinten noch mit der Lüfterkanne nicht fertig. Dem fällt die Lüfterkanne aus der Hand und die fällt beim Porsche zwischen Flügel und Heck, klemmt sich da ein, Aero weg, eine Runde rum, wieder rein, Kanne raus, Stuck gewonnen. Ja, schade. Sie waren so Aero.
Da waren sie mit der Teppichleiste vorne, das gibt's ja nicht.
Ja, wieso? Das sind Teppichleisten. Was ist denn ein Gurney?
Das ist Gurney ist richtig. Ja, ich habe das noch nie gehört, die Geschichte. Das ist ja irre.
Ja, ja. Wo kriegst du den Winkel her? Kohlefaser gab es noch gar nicht.
Nee, klar.
Es gab eine Teppichleiste in Kunststoff, aber die wäre nicht erlaubt gewesen, weil die wog sich ja auf. Die wäre ein Movable Aerodynamics Device gewesen. Also habe ich eine starre Aluleiste und die gab es in Silber oder in Gold. Und das Auto war rot und gelb und
dann nimmst du Gold.
Ja, das kostete, glaube ich, 4,50 €.
Was hat denn der Norbert Singer danach gesagt?
Kein Wort.
Kein Wort?
Nein. Da habe ich mir selber ins Knie geschossen. Doch klar, du kannst ja nicht gegen Norbert Singer. Und dann ist der natürlich zum Falk gesagt. Dann Falk. Aber die Geschichten mit Porsche, da kommen wir viel später drauf. Viel später. Wir haben ja noch viel Zeit.
Ja, ja.
Aber nicht heute. Heute haben wir nur eine halbe Stunde, weil ich muss mich um kümmern. Aber dann machen wir dreimal eine halbe Stunde. So, nächste Frage.
Wir sind im Werkskabel. Ne?
74.
74, ganz genau.
Die Saison ging eigentlich ganz gut zu Ende. Haier wurde Meister. Dafür musste ich dann in dem Auto sorgen, weil ich musste dann den Albrecht Krebs im Schnitzer CSL siegen, damit er nicht die volle Punktzahl bekam. Und ich konnte dann mit meinem Capri halt eben die Punkte abräumen. Und der Haier brauchte eigentlich nicht zu gewinnen, um Meister zu werden. Hat aber trotzdem gewonnen. Haier war auch ein guter. Der Hans war wirklich ein schneller Junge, der auch sehr viel technisches Verständnis hatte und immer noch hat. Auch wirklich ein toller Rennfahrer. Und der hatte wirklich damals auch viele Ideen. Und er hatte vor allem eine Idee. Mindestens einmal in der Woche ein oder zwei Tage testen.
Okay.
Und er hat ja auch alles bezahlt, war für ihn ja kein Problem. Und somit haben die sich damals wirklich die Finger wund getestet. Unglaublich. Und ich habe dann immer versucht, auch ein paar Stunden zu kriegen, weil mir war ganz schnell klar, Rennen fahren ist wie Skilaufen oder Golfspielen. Fahren, 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 fahren.
Sie, aber wie sah denn damals Ihr Alltag eigentlich aus? Haben Sie nebenbei noch gearbeitet oder war das einfach...
Ja, ich habe gearbeitet. Wir hatten zu Hause so einen kleinen Radio-Fernsehladen, Haushaltsgeräte und so. Und habe gearbeitet. Ich kriegte montags morgens, wenn ich vom Rennen zurückkam, kriegte ich zwei Stunden länger schlafen. Und dann musste ich um spätestens 9 musste ich antreten. Und dann musste gar nicht. War eine tolle Familie. Meine Eltern waren super, super nett. Ich habe den Laden ja mehr oder weniger dann auch geschmissen mit meiner Mutter. Der Vater war ja immer älter. Der Vater machte nur noch so Einkauf, ein bisschen Verkauf. Mutter und ich haben da wirklich viel gearbeitet. Wir hatten 3 Angestellte. Lief gut. Und dann wurden dann eher 5 Angestellte, 6 Angestellte. Und ich habe dem Alten immer gesagt, wir müssen jetzt noch Hi-Fi dazu nehmen und wir müssen jetzt Sony dazu nehmen und wir müssen noch Pioneer und Sansui. Kenn ich nicht. Wir nehmen noch
Metz und Grundig und Löwe, das sind die Firmen gewesen.
Ja, Telefunken, Grundig und Löwe, das waren, Löwe ist ja auch nach wie vor und war ja auch toll. Ja,
Max Grundig noch selber angerufen.
So haben wir dann da rumgemengt und haben ganz guten Umsatz gemacht und hatten unser Aus- und Einkommen und ich wohnte zu Hause.
Okay,
also lockeres Leben, diverse Freundinnen, ja, viel Spaß gehabt und alles gut. Gutes Leben eines aufstrebenden Rennfahrers, toll. Und 79, als ich dann endlich bei, ja, dazwischen liegen hatte ich viele Stationen, aber da haben wir den Laden verkauft an unseren damaligen Meister und den Laden gibt es heute noch. Der ist heute ein Euronics-Laden, ein großer Laden, toll.
Tatsächlich? Wie heißt er heute? Aber nicht
Euronics Lamprecht und der war bis vor 5 Jahren in Main, ich habe das ganze Gelände dann gekauft und der war in Main, war mein Mieter und das habe ich das vor 5 Jahren alles verkauft, Gott sei Dank, und bin total glücklich und vogelfrei. Viele Leute sagen natürlich, du kannst Immobilien verkaufen, aber genau, richtig.
Machen wir auch gut. Haben Sie eigentlich jemals auf eine Formelkarriere geschielt? Sie sind ja mal Formel 2 gefahren und haben Sie mal Richtung Formel 1 geschielt oder so?
Ja, klar. Aber nicht wirklich mit vollem Elan, weil ich immer Angst hatte. Damals passierten wirklich die ersten Unfälle und ich hatte da irgendwie keinen Bock drauf. Ich habe gesagt, fährst du den Beine ab? Trotzdem habe ich dann irgendwann, hat mich Ford, Kranefuß, hat gesagt, ich fuhr 76 im Escort. Europamöbel hat gesponsert und Europamöbel hat dann gesagt, wir haben auch Geld für den Formel 2. Und dann haben wir leider Gottes mit Willi Kausen, anstatt uns irgendein gutes Team, Italiener waren sehr gut, einzukaufen mit dem Geld, haben wir dann so ein Team wie Willi Kausen groß gemacht. Wir haben also wirklich am Anfang in so einem Zelt geschraubt und dann irgendwann hat er eine Halle gemietet, aber in der Halle, da war nichts drin. Luftleer, hat eine Werkzeugkiste gestanden und dann standen die Rennautos drin. Das war so armselig. Und der Willi hat so eine Nummer gemacht, aber der Willi hat immer eine Nummer gemacht. Aber war auch irgendwo ein großartiger Mensch. Ich meine, da kann man nicht anders sagen. Aber er war natürlich, wie er war. Dann bin ich Formel 2 gefahren, dann bekamen wir den March, dann sind wir nach England zum Testen. Wollten Test, Auto abholen, direkt nach Silverstone. Ja, Autos gab es nicht, weil Geld nicht da. Da war Domingo Spiel da, war damals noch der Manager von Kausen.
hin und her und Bank und Aachen und hin. Und irgendwie war dann für ein Auto plötzlich das Geld doch da und dann wurde ein Auto geholt. Ingo Hoffmann und ich. Ingo hat volles Rohr bezahlt, war ein guter Brasilianer, der war so auf der. Der war ein guter Brasilianer, war ein guter Rennfahrer. Und dann war natürlich der Test schon mehr oder weniger im Eimer. Dann mussten wir uns das Auto teilen und das war ja nicht so einfach und kein vernünftiger Sitz. Und ja, du kannst auch so fahren. Ich sage, ich muss im Auto richtig gut drin sitzen, das kann ich nicht fahren. Ich bin wie ein Reiter, dem ich einen falschen Sattel gebe, geht ja nicht. Und da sind wir aber trotzdem in Silverstone da rumgerollt, im eises Kälte bei minus 2 Grad. War alles Quatsch, weißt du, so eine Kacke machen würde man heute nie mehr machen. Aber wir waren so krank, der Willi war so bekloppt. Ja, und der ganze Scheiß dann nach Aachen und dann haben sie dann erstmal das Auto zerlegt. Das war ein guter Auto, wurde erst zerlegt. Roy Giddens und Mike Giddens, Brüder, die waren aus England, die waren unser Schrauber. Die haben nur geschraubt. Ich weiß gar nicht, was die geschraubt haben. So ein Formel-2-Auto schraube ich in 3 Stunden auseinander wieder zusammen. Das ist ja ein Baukasten, das ist so an. Aber nein, die haben vermessen und geschraubt. Und das größte Manko für mich war dann die ganze Saison, wir haben es nicht geschafft, einen 15 Sitz zu machen. Und wenn du in so einem Auto so halb liegst, geht gar nicht. Okay. Hat ja Brabham auch mal bewiesen mit dem liegenden Brabham, wo der Patrese und der Alan Jones waren, sind, im Liegen ging ja. Weil dein Gleichgewichtssinn kommt so durcheinander, du kannst im Liegen nicht Auto fahren. Lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann 2 Rennen vor Schluss haben wir dann geschafft, endlich einen vernünftigen Schaumsitz zu machen. Ich saß richtig gut im Auto und prompt fuhr ich vorne mit. Dann ist Willi hingegangen, leider Gottes für Nogaro ein kleines Sponsorship von 1000 Mark von Texaco gehabt und ein paar Bremsbeläge und macht anstatt Ferodo Texaco rein, Techstar rein. Aber die waren noch nie in Formel 2. Ende vom Lied war, ich fuhr vorne mit und 10 Runden vor Schluss hatte ich keine Bremse mehr. Geil. Bin ich ja zu Ende gerollt und wurde, glaube ich, 4. oder 5. War immer noch gut. Super. Vorne fuhr der Herr Tombay, Jaboui, Arnoux und Leclerc.
Das ist schon
große Karriere. Und der kleine Ludwig fuhr als 5. hinterher. Der Stuck war bei den Rennen nicht dabei, der kam nur nach Hockenheim. Und da war er unschlagbar, weil er natürlich einen Motor hatte. Und dann kam er nach Hockenheim und da sagte dann plötzlich, wir hatten ja einen Brian Hart Engine, also diesen Brian Hart Aluminiummotor, ein toller Motor übrigens. Der war nur ein bisschen zu hochbauend, aber sonst war das wirklich ein toller Motor. Und dieser Brian Hart war einfach ein toller Typ. Wir waren ganz normale Kunden und da hat er uns auch betrachtet. Und plötzlich kommen die in Hockenheim zu mir und sagen, Klaus, we have to talk. Yeah, I have a special engine for you. Oh, können wir mal über die Lap-Charts gucken, die Gear-Charts, also Gang-Übersetzungstabelle. Dann hat er gesagt, dein 5. Gang und dann gehen wir jetzt mal 3, 4, 5, gehen wir mal jemals 200, 300, 400 Umdrehungen länger. Ich sag, 400 Umdrehungen länger, wie viel PS hat er denn mehr? Ende vom Lied war, dann kam Robin Hurt. Robin Hurt, der große Designer von March, toller Typ. Der Klaus, wir haben das gesehen, wir haben eine neue Schnauze, so eine runde Schnauze, Bugteil fürs Auto, brauchst du nur drauf. Kriegst von mir eins umsonst. You will see a lot more RPM. Ende vom Lied. Ich war sofort bei der Musik, bei den Renaults. Bei den Renaults.
Bei
den Bescheißer Renaults. Die haben beschissen wie die Schweine, die vorhin nämlich falschen Sprit. Das hätten die gar nicht funktioniert. Da kommen wir später zu.
Ja.
Und wir waren wirklich bei der Musik. Und ich war leider war das in der ersten oder der zweiten Runde, war ich neben dem Tombay in die Sachskurve, wollte ich in der Sachskurve ausbremsen. Dann macht der Tombay zu und fährt mir diese wunderbare neue Schnauze weg. Und dann war das Rennen zu Ende. Sau schade, weil ich bin sicher in dem Rennen wäre ich unter die ersten 3 gekommen. Das Auto ging auf der Geraden. Die 400 Umdrehungen, die wir länger gemacht haben, haben nicht gereicht. Bin immer hinten vor der ersten Schikane in Begrenzer reingekommen. Wir hätten nochmal 600 länger machen müssen. Oder noch mehr. Was das für ein
Unterschied war. Was das bringt an Aero, da haben sie gleich wieder recht bekommen.
Die Aero und der bessere Motor. Der Motor hatte 15 PS mehr oder wie viel. Okay, und die Aero noch dazu und dann war das Ding warm fliegen.
Ja.
Das war so geil. Das Auto fuhr so geil. Dann war die Saison zu Ende. Aber das hatten die Jungs gesehen, dass ich da vorne mitgemischt habe. Und dann wollten die uns fürs Jahr drauf eigentlich zum March-Werksteam machen. Und da hat aber Willi Kausen nicht mitgemacht. Und ich hatte nicht genug Lobby, um bei March zu bleiben, dass die mich irgendwo in ein italienisches Team reingesetzt haben, zum Brancatelli oder zu diesen Leuten, oder wie die alle hießen. Das ist egal. Und dann hat Willi den Move gemacht zu Renault. Weil Renault hat gesagt, wir wollen Formel-2-Team machen, Renault Deutschland. Und ihr kriegt die letztjährigen Autos, die Siegerautos, die 11 Switzerlanden, die mit dem Boden schnarchen. Ja. Dann sind wir nach Silverstone gefahren, haben die Autos getestet, der Leclerc und ich, und waren direkt schneller wie der Jaboui. Unglaublich, unglaublich, wie das Auto ging. Da war Renault da, die Motoren waren die originalen Motoren. Da war 11 da mit dem originalen Sprit, den das Auto brauchte. Ich möchte nicht noch nicht mal mutmaßen, was das für ein Sprit war.
Die Chemiepumpe.
Auf jeden Fall ging der Apparat. Ja. Wir fuhren beide super Zeiten und dann waren wir ganz euphorisch. Die nächste Saison, jetzt gewinnen wir. Und dann wurden die Motoren in Silverstone noch ausgebaut. Wir fuhren mit dem Auto nach Aachen. Wieder dieselbe Story, dieselbe Werkstatt. Grausam. Und dann kamen Motoren vom Heini Mader.
Okay.
Und ich schätze, die hatten 30 PS weniger. Beziehungsweise die Motoren waren genauso gut gebaut. Der Heini hat einen super Job gemacht.
Ja, wahrscheinlich nicht den richtigen Sprit.
Und der Zylinderkopf vom Renault war ganz ungünstig. Die Ventilschäfte waren, ich möchte jetzt nicht lügen, aber 16-17 Zentimeter lang. Und normal ist ein Ventilschaft maximal so 90 Millimeter. Und durch diese langen Ventilschäfte hat der Motor unglaublich früh angefangen zu klingeln. Ich bin kein Motorenmann, aber so muss es gewesen sein.
Der Motor hat sich kaputt geklingelt.
Aber mit den normalen Sprit klingelte der Apparat und hatte keine 300 PS mehr. Und dann gingen ein paar Rennen, da ging gar nichts. Und dann kam, weiß ich noch, da wurde ich einbestellt, dann war ein Nürburgring-Rennen und ich war auf der Geraden, auf der Döttinger Höhe, wurde ich von den ganzen BMWs überholt. Ich dachte, leck mich mal. Ich war wirklich unterwegs, war ich gut auf der Nordschleife, aber da. Und dann wurde ich einbestellt zu Renault nach Brühl und da gab es einen legendären Herrn Hommen, der war da der große Chef.
Ja, hat er beim Renault 5 Cup da irgendwie.
Er war aber der oberste Chef und er hatte ja diesen Rennleiter da. Ich weiß gar nicht. Da meinte er zu mir, ob ich auf der Geraden ein Brötchen gegessen hätte, so ungefähr, oder ein Würstchen, also, ob ich da einschlafen würde. Ob ich
kein Vollgas, das ist der richtige Spruch zu ihm.
Ob ich kein Vollgas geben könnte. Da habe ich gesagt, da komme ich mir am Arsch lecken, so ungefähr. Das ist der allerletzte. Und dann, ja, wir geben ihm noch zwei Rennen und dann müssen wir sie leider austauschen, weil das geht ja gar nicht. Ich sage, wo fährt denn der Leclerc? Wird der besser? Ja, wir besprechen ihn, Deutschland. Und er sagt, es geht nicht besser. Es geht nicht. Das Auto ging nicht. So. Und dann habe ich dann auf meine Kosten mein Auto zu mir in die Werkstatt geholt. Wir hatten zwar auch eine relativ bescheidene Werkstatt, aber ich hatte ein paar gute Freunde. Ein Österreicher, Brunschmidt, der hat mir dann eine andere Airbox gebaut. So wie das flache Airbox, gibt es auch Bilder dazu, mit so seitlichen Einlässen neben dem Kopf, hier rechts und links. Die andere war ja so eine hohe Schnorkelscheiße, die war ja für den Flügel schlecht und man hat ja viel zu viel Widerstand gehabt. Und der Rem-Effekt war zu vernachlässigen. Und dann haben wir, dann hatte Willi, hatte die, zwischenzeitlich die Autos um 10 cm verlängert im Radstand, weil er meinte, langer Radstand läuft.
Länge läuft,
ja. Im Segelschiff. Ist in der Formel 1 mittlerweile auch so, aber damals war das Chassis gar nicht dafür gebaut, weil wir kamen vom March Monocoque-Chassis, Aluminium-Monocoque-Chassis, zu einem Gitterrohrrahmen zurück. Der Renault war ein Gitterrohrrahmen-Auto. Ein solcher Scheißdreck. Und der hat ja gar nicht die Steifigkeit. Und wenn du das jetzt noch nach hinten verlängerst, dann wird ja der Hebel noch größer. Das Ding hat sich ging gar nicht. Dann habe ich auf meine Kosten in Bonn bei der VW noch Teile machen lassen, weil da der Werkstattleiter war ein Freund. Und dann haben wir einen kurzen Radstand wieder gemacht. Dann war Mugello Anreise, ist der Truck kaputt gegangen, der LKW-Zugmaschine. Dann kamen wir dann zum Training, glaube ich, eine halbe Stunde zu spät. Aber es war relativ viel Training und dann konnten wir also noch fahren. Und waren auf Anhieb bei der Musik. Mit dem kurzen Auto.
Also mit dem von Ihnen selber wieder verkürzten Auto?
Bei der Musik, ich war glaube ich 8er. Vorher waren wir immer 20er.
Wie ist so eine Diskussion mit Willi Kausen, wenn man sagt, ich baue das Auto noch mal selber um?
Der war eh platt, der hatte eh kein Geld mehr, der reichte alles nicht, weil der hat sich so verzettelt in 1000 Richtungen, das ging alles gar nicht mehr. Und dann hat er gesagt, mach doch dein Ding und dann habe ich das wirklich selber gemacht. Unglaublich, ne? Ich habe nicht viel Geld investiert, weil die Freunde alle umsonst gearbeitet haben, aber das waren auch wieder so ein paar alte Fochtmechaniker und so, die ich kannte und die mir geholfen haben und das war toll. Und das Auto ging. Das Auto ging. Und da hätte ich eigentlich sagen müssen, jetzt machst du einen Rennstall. Egal. Ende vom Lied war, Freitag war rum, wir saßen im Truck, haben alles besprochen, super, ich war euphorisch. Ich sag, morgen neue Reifen, fahre ich in die ersten 5, locker. Komme nächsten Morgen ins Zelt, steht mein Auto, da steht der Leclerc auf.
An Ihrem Auto?
Und mein Name stand auf dem Leclerc-Auto.
Mit dem langen Radstand wieder. Ach, guck an.
Da habe ich gesagt, ob das ihr Ernst sei? Dann sagt er, ja klar. Wir sind das Team und der ist der Nummer 1 Fahrer und der kriegt jetzt ein Auto. Ich sage, Moment mal, ich habe den noch für meine Kosten und in meinem Manpower 4 Wochen lang umgebaut. Das ist dann mein Auto quasi. Was habe ich gemacht? Meinen Koffer gepackt, meine Renntasche gepackt, mich in meinen Porsche gesetzt. Nee, Renault Alpine hatte ich, Quatsch. Damals mit dem Werkswagen von den Hommel. Ja. Renault Alpine A310.
Ach, 110,
310. Ja, war auch ein Scheißhaufen. Aber bin mit dem Ding dann nach Hause gefahren und hab gesagt, ihr könnt mich mal gerne haben. Und da haben die dann von da, der Domingos natürlich mit seinen ganzen Beziehungen, hat dann, glaube ich, den Alan Prost irgendwie noch erreicht oder den Keke Rossmann, einen von beiden, die damals auch Formel 2 fuhren, aber auch kein Geld hat. Und auch der Prost fuhr Formel 3. War aber, gewann jedes Rennen. Und da haben sie einen von den beiden geholt, der soll ein Auto fahren. Dann lange vom Leclerc. Die sind dann beide auch nur, oder die sind dann, der Leclerc ist ausgefallen mit irgendwas, war aber bei der Musik. Mit meinem Auto und das andere Auto ist dann P20, 22, also klaglos untergegangen und ich war zu Hause. Montags Bildzeitung, ich bin dann in die Nordsee gefahren, meine Frau war oben in unserem Haus. Schlage ich Montag die Bildzeitung auf, steht Willi Kausen entlässt Klaus Lüttich. Alles klar.
Wann ist die Entlassung über die Bildzeitung mitgeteilt worden?
Ja. Nee, ich bin ja von selber,
Ja, ich
habe mich entlassen.
Ja, genau, aber,
der
aber
konnte mich gar nicht mehr entlassen, weil mit dem habe ich gar nicht mehr geredet.
War längst
und dann habe ich ja nie mehr mit dem geredet, weil das war ja für mich das war ja das Allergrößte.
Haben Sie danach noch mal irgendwann versöhnt mit ihm?
Nein. Ach, wir haben uns noch mal gesehen, aber versöhnt, nein. Er schuldet mir bis heute 75.000 Euro. Aber scheiß drauf.
Wird schwierig wahrscheinlich.
Ach, 30, 40 Jahre her, scheiß drauf, ist doch egal. Vorbei.
Unglaublich.
Ja, und dann bin ich noch ein Rennen Formel 2 gewonnen. Dann kam KWS-Team aus Koblenz. Das war so ein reicher Vogel aus Koblenz. Der hatte immer gute Autos und der rief dann an, ob ich nicht mehr fahren wollte. Und dann habe ich gesagt, ja, am Ende des Jahres gab es noch ein Rennen in Donington. Und da hat er mich mit einem Chevron, nagelneues Auto, der wurde im Werk abgeholt, für Donington noch abgestimmt. Die machten mit Chevron, war toll, tolle Firma. Aber mit einem BMW-Motor. Ja, da habe ich erst mal gesehen, wie so ein Ding geht. Mit dem Chevron, Wahnsinn. War ich direkt 8er, 9er und dann ist mir leider Gottes Antriebswelle weggeflogen.
Okay.
Im Rennen. Ja, wäre ich locker in die Top 5 fahren können.
Sehr gut dabei.
Und da waren ja alles Werksautos, die Werks-BMWs und das war ja alles, war schon High-End. Und der Chevron war ein sensationelles Auto. An dem hast du wirklich vorne einen Millimeter mehr Aero gemacht, dann hast du gemerkt, besser einlenken. Oder es war einfach ein gutes Auto.
Aber das war eigentlich der Traum für eigentlich die beste Schule für Sie, diese Aerodynamikfähigkeiten sich anzueignen.
Ja, Formel 2. Aber trotzdem hast du ja natürlich nicht alles umsetzen können, weil die Teams waren ja nicht in der Lage, auch nur einen Flap zu machen. Ich kam dann damals auf so eine Idee, da hatte ich irgendwo abgeguckt beim Bell. Indy oder wo, die hatten unterm Auto so ein Skirt.
Mhm.
Später fuhr die Formel 1 ja seitliches Skirt zum Abdichten.
Das ist das Abdichten, genau, ja. Das ist
Luft vorne so ein V, durch. Damit nicht so bei den Dingern nicht so viel Luft unter das Auto kam, weil die hatten ja keinen Graundeffekt. Das war ja alles zerklüfteter Wahnsinn. Das war in Hockenheim, waren da direkt 200 Umdrehungen. So Geschichten habe ich schon gemacht. Die haben wir dann umgesetzt. Nur die ganze Kacke ist dann abgefault, weil sie natürlich am Boden schliff. Und nach zwei, drei Runden war alles weg und dann war es dann eben wieder von Arsch. Weil wenn sie auch nicht das Material hatten und die Jungs hatten. Die Schraube hat nicht die Möglichkeit, die Kapazität und die Zeit. Und es war alles immer, es war ein einziges Wahnsinn. Es war ein Wahnsinn.
Es klingt aber trotzdem irgendwie nach einer geilen Zeit. Und
ihr
Ruf ist Ihnen da schon vorausgeeilt, dass Sie einfach die Koffer packen und gehen, wenn Ihnen irgendwas nicht passt. Und das finde ich gut.
Nein, also
wenn
habe ich ja vorher nie gemacht. Aber ich war so frustriert
und
war so angeekelt von dem ganzen Scheiben der Lügerei. Und dem ganzen da wurde nur dummes Zeug erzählt. Und gesagt, bitte.
Aber das ist irgendwie so Motorsport der alten Schule, im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Da wird viel so ein bisschen hinter den Kulissen gemacht. Dann werden die Fahrer hin und her gesetzt.
Ist
wahrscheinlich heute genauso.
Ja, klar. So, und dann bin ich Formel 1 gefahren in Hockenheim.
ATS,
sollte ich, ne? Ich sollte aber eigentlich fahren mit dem Shadow. Aber die haben mich verarscht. Ich habe dann einen Sitz gemacht und stand den ganzen Tag rum. Alan Jones fuhr und dann ich sollte eigentlich um halb vier noch eine halbe Stunde fahren. Und die sagt, ja, wir haben noch eine Sache, die wir noch probieren müssen. Und dann haben sie noch gemacht, aber die Zeitstrecke zu Ende. Also richtig verarscht. Gut. Und dann...
War das eine Testfahrt, die Sie hätten bezahlen müssen oder irgendjemand?
Nein, die hatten den Sponsor Villiger.
Okay.
Villiger Gel. Und der Villiger war ein Fan von Klaus Lüttich, warum auch immer.
Okay.
Und der rief mir an und sagte, hast du Lust, da mal mit einem Auto zu fahren? Wir machen das. Und dann wollte der auch ein drittes Auto für Klaus Lüttich beim Grand Prix Deutschland einsetzen.
Okay.
Und das hat aber nicht geklappt, weil der Huschke von Hanstein damals eigentlich gesagt hat, der Lüttich kriegt eine Superlizenz. Und dann haben sie mir einfach keine Superlizenz gegeben. Warum? Weil das war abgekartet, das Spiel zwischen Bernie und Shadow, weil die gesagt haben, wir schaffen das gar nicht, ein drittes Auto zu machen. Wir konzentrieren uns auf die zwei, die wir haben und lassen den Deutschen schön zu Hause. Und damit war er tot. Und die haben dann auch zweimal aufgestockt. Ich hatte dann auch Sponsoren versucht. Das ist ja ähnlich wie die Geschichte von Harald Erchtel, dass er auch Sponsoren gesucht und Generalanzeiger Bonn wollte noch einen 20er reintun. Und hier, das kostete ja damals nicht so viel. Der Villiger hatte 90 aufgerufen für das Auto, 90.000. Die hätte der bezahlt an den Jackie Oliver. Jackie Oliver war da der Chef von dem Team.
Okay.
Und dann hätten wir nochmal was da so. Und dann hieß es plötzlich, nee, jetzt müssen wir 200 haben. Und dann, die haben das richtig gespielt, die wollten mich einfach gar nicht. Das war von vornherein klar. Und dann kam der Herr Günther Schmidt und hat gesagt, willst du das Auto fahren? Da kam das Auto gerade aus dem Flugzeug von Amerika. Das war das Auto vom John Watson, First National City Bank, dieser rot-blau-weiße. Mhm. Penske. Genial. Geniales Auto. Okay. So gutes Auto habe ich, also, das war in der vierten Runde die Ostkurve voll. Okay. Und alle Leute haben gesagt, die Ostkurve, wo der Barriere so war, das geht nicht. Das ging mit dem Auto locker.
Okay.
Mit knapp 300.
Kein Problem mit der Umgewöhnung? Oder
war das hey, der war viel einfacher zu fahren wie mein Formel 2. Der Formel 2 war ein Müllhaufen und das Auto war genial. Das Auto war okay. Genial.
Okay.
Die Rieden, Hinterräder, ja. Der Grip. Der Motor hatte 520 PS, das war ja auch nicht so. Auf der Geraden waren wir gar nicht viel schneller, weil der den großen Flügel hatte, die breiten Räder. Der Formel 2 war auf der Geraden ganz nah dran. Aber war dann natürlich hochkompliziert, weil er war kein Air. Dem Ding, also ich bin dann, glaube ich, eine 58,2 oder so was gefahren. Das hätte gereicht, beim Grand Prix schon unter den ersten 10 zu stehen. Und ich hatte gar keine neuen Reifen. Neue Reifen drauf, mal 2-3 Tage testen und noch 3 Tage testen, dann wäre ich in der zweiten, dritten Reihe gestanden. Auto war genial. Und eine Woche später hatte ich auch der Watson mit dem Ding, das war ein anderes Auto. Aber der Watson hat mit dem Auto ein paar Rennen gewonnen. Der hatte eine Woche vorher mit dem Auto Österreich gewonnen.
Okay.
Und das Auto von dem Oliver hat auch, der war auch nicht schlecht, dieser war auch ein geiles Auto. Aber dieser Penske war geil. Jetzt kommt der Hammer. Ich fahre. Hängt der Günther Schmidt über der Leitplanke und winkt mich rein. Ich komme rein, holt er, sagt er, aussteigen. Ich sage, was ist los? Aussteigen. Ich sage, ja, du bist ein Idiot. Ich sage, wieso bin ich ein Idiot? Ja, wieso willst du mein Auto kaputt fahren oder was? Ich sage, ich will doch dein Auto, ich bin doch nur rum, ich kann doch noch viel schneller, ich habe doch noch Luft. Fahr nach Hause.
Weil sie zu schnell waren, ja. Oder was?
Ist keine Scheiße. Das ist
ganz, ganz interessante Einstellung für einen Teamchef eigentlich.
Ja, und dann hat er den Binder geholt. Der Binder war ja ein sehr reicher Vogel aus Österreich, also Sägewerke. Der hat dann, glaube ich, 1 Million bezahlt und ist gefahren. Und das war am Ende vom Lied, ist ein 30. geworden, nein, 20. Das war lächerlich. Ja. Schade. Und ich war drauf, weil ich war durch die Formel-2-Fahrerei, durch das viele Fahren und so, ich war richtig drauf. Ich war drauf. Das Ding hätte ich gewuppt, 100%. Der hätte sich die ganze Geschichte. Aber vielleicht wäre ich auch heute lange tot oder schwer verletzt oder
so. Ja, das ist tatsächlich war sowas, einfach. Ne? Ich habe nie schwere Unfälle gehabt, aber war die Angst da verflogen, als die Formel 1 gefahren sind? Also, oder Formel 2 war ja schon genauso gefährlich.
Ich hatte nie Angst. Ich hatte, in Le Mans hatte ich Angst, aber da war keine Angst.
Nee,
jeder Rennfahrer sollte ein bisschen Respekt, Ehrfurcht haben.
Respekt, ja, genau, Ehrfurcht. Ja, genau, ne, du, genau.
Weil das ist einfach so. Ich fahre auch hier rum mit voller Ehrfurcht, weil ich weiß, wenn der oben eine Bremsscheibe wegfliegt, kannst du dir wehtun.
Ja, ja.
Und wir fahren volle Kanone, wir fahren mit dem alten, 25 Jahre alten Kisten so schnell wie die, fast so schnell wie die GT3.
Schlimm,
Wahnsinn.
Schlimm für die GT3.
Und das mit 72 Jahren. Ich meine, ich muss wirklich sagen, ich hab's ja nicht mehr alle. Ich bin hier, Baller. Aber ich habe immer gedacht, einmal Racer, immer Racer. Und Racing war einfach in meiner DNA, ich liebe es. Und mir macht das auch heute noch wahnsinnig Spaß. Aber ich rege mich auch wahnsinnig auf, wie eben im Training, wenn 4 Leute hier die Gerade nebeneinander hochfahren mit ihren tollen Autos, die sie alle haben. Aber man kann auch hintereinander fahren. Nein, die fahren nebeneinander. Und du kommst mit diesem Koffer mit 530 PS, du fliegst ja an denen vorbei. Also kannst du nicht vorbeifahren. Also musst du gucken, was machen die eigentlich? Also machst du, und dann ist die Runde wieder kaputt. So habe ich eben 10 Runden abgebrochen, hatte kein ABS, dann hat das Ding nicht geschaltet. Nahm den dritten, zweiten, ersten nur sporadisch an. Dann habe ich eine super Runde hingekriegt, das hätte vielleicht gereicht. Und dann nimmt er da unten in den 2-1 nicht an. Und du brauchst 1. Und zum 3 fährst du nicht da rum. Und dann, das ist dann für mich so ein Ding, wo ich einfach sage, nee, ich lasse es lieber, gehe lieber in den Wald oder gehe lieber Skifahren oder irgendwas. Und das ist dann so der Frust sehr tief. Sind alles keine Profis. Also mein Gott, das kann man doch mal machen, im Training einen vorbeilassen, oder?
Ja,
weil du weißt ja, jeder hat ihn, ja, muss ich hier da vorbei kämpfen. Ich sage, alles klar, danke schön, auf Wiedersehen, muss ich gehen. Da kriege ich, heute noch kann ich mich da, aber ist doch egal. Egal. Aber ich war immer so. Ich bin, glaube ich, sehr lange von vielen Journalisten vollkommen falsch dargestellt worden. Da gibt es einen, ich möchte keinen Namen nennen, aber da gab es viele Journalisten, die einfach auch, ja, egal, ganz prominente Leute, die einfach gesagt haben, ja, wie auch immer. Schade. Aber cool, war ich vielleicht, oder? Selber schuld?
Aber weiß ich gar nicht. Nee, also ich finde das irgendwie, wenn man so gerade raus ist, ist doch eigentlich gut.
Ja, ich war ja oft zu fokussiert und habe dann eben gesagt, ich habe jetzt keine Zeit. Ich kann jetzt nicht mit dir sprechen über die Putzfrau von meinem Freund, sondern ich möchte jetzt nicht auf mein Auto konzentrieren. Ja. Und das haben viele Leute nicht verstanden.
Ja, gut, aber ich meine, der Erfolg spricht ja für sich. Das ist ja, ja der Trick dahinter. Mein Gott, ja, wenn man die ganze Zeit lieber nur Politik macht und mit Journalisten redet, dann hört man vielleicht hinterher. Genau. Sie haben sind ja mit ganz vielen Leuten eigentlich zusammengekommen, was schillernde Gestalten sind. Und unter anderem ist ja eben der Name Shadow gefallen. Der Teamchef war ja auch so ein Verrückter.
Jackie Oliver, den habe ich ja nicht kennengelernt. Und Jackie Oliver
so, den Teambesitzer meine ich.
Das hieß gar nicht mehr Shadow, das hieß glaube ich schon, wie hieß das denn? Das war so gerade der Übergang von Nichols, hieß der Vogel.
Nichols, genau.
Das war der Jackie Oliver, der übernommen hatte. Und da fuhr der Jochen und wie hieß das Team denn?
Nee, okay, das weiß ich nicht. Aber ich dachte, dieser Nichols, das war doch so ein ehemaliger Agent oder so.
Ja, ja, ja. Unglaublich. Ja, Bernie Ecclestone war Secondhand-Car-Dealer. Und viele Freunde waren irgendwann mal Zigarettenautomaten aufstellen. Egal.
Und die erste Le Mans-Sieg war ja auch mit zwei Gestalten, die lustig waren. Da kommen wir noch hin.
Wir machen jetzt noch eine Story und dann sind wir für heute durch.
Okay.
Was danach kam, die Rettung war dann für mich Porsche, Georg Loos. Weil ich war für Georg Loos.
Auch so einer, wo wir gerade beim Thema sind. Ja, auch so einer, oder?
Ich war für Georg Loos, glaube ich, 76 oder so, mal 1000 Kilometer reingefahren mit dem Schuchti zusammen im RSR. Der RSR, Porsche RSR, war ein ganz tolles Auto. Hatte aber zwei riesige Probleme. In Kurven konntest du nicht schalten und das ganze Schaltgestänge war wie damals mit dem Geköpften. War grausam. Also da musstest du wirklich viel Übung haben, um das alles richtig hinzukriegen. Bis du das mal drauf hattest, boah. Und wenn du in der Kurve warst, das Ding hat sich ein bisschen, das Chassis war nicht steif, hat sich ein bisschen verdreht und verwunden, dann kriegst du gar keinen Gang rein. Also musst du genau wissen, entweder habe ich vorher oder nachher zu schalten. Ja, egal, habe ich auch gelernt. Wir haben der Schuchti und ich haben geführt. Wir hatten einen Motor vom Schrick, den hat der damals bauen lassen, der Meister Loos, weil der 3 PS mehr hatte mit einer Schricknockenwelle und wir waren super unterwegs und hätten da die Klasse im 1000 Kilometer Rennen auch gewonnen und dann ist es eine Stunde vom Ende der Motor explodiert, leider. Auch so ein Scheiß, schade. Aber das hat der Georg sich gemerkt und hat mich dann 78 ins Team geholt, nachdem der Rolf Stommel bei ihm 77 Uhr wegging. Und dann bin ich in Le Mans gefahren, bin aber nicht zum Einsatz gekommen, weil das Auto direkt kaputt ging und dann bin ich für ihn diese GT, Europameisterschaft, das war immer wahr, mit Heselmanns, Fitzpatrick, Schenken und ich, wir waren zu viert. Und der Haier fuhr hin und wieder auch. Und da habe ich dann einmal in meinem Leben, hat die Firma Ludwig damals TV Ludwig Barmark gegeben, weil der Herr Loos. Ja, und dann fuhr ich da so hinter meinem Fitzpatrick her und vor allem hinter meinem Heselmanns. Der Heselmanns war, die waren beide super, super, super Rennfahrer, also gar keine Frage, super Rennfahrer für ihre damalige Zeit, stark. Aber ich hätte ja nie geglaubt, dass der Heselmanns zum Beispiel einen 3-2er-Motor hatte und ich hatte nur einen 3-Liter. Und dann hat der Heselmanns, der hat immer gegen den Georg McCammon gespielt und da ging es um richtig Geld. Und irgendwie hat der Georg wohl dann mal massiv verloren. Dann kam der zu mir und sagte, pass mal auf, der nannte mich immer Bubel. War ja wirklich ein Vogel, der war ja Bilder von dem. Bubel, pass mal auf, Bubel. Fitz ist in Hockenheim mal ein richtiges Auto. Ich sage, was ist jetzt? Ja, du kriegst mal den Motor von Fitz, vom Twan. Der Twan kriegst du mal deinen und du kriegst mal den. Ja. Herr Wilreit, der war damals der Chef vom Porsche Kundensportabteilung.
Ja.
Herr Wilreit, der Ludwig kriegt den Motor von Heselmanns, Motor von Ludwig. Selbstverständlich, Herr Loos. Ja, und dann kriege ich den Motor. Und dann habe ich Hockenheim im Rahmen des Grand Prix Samstag Nachmittag mit Grandezza gewonnen. Mit einem Vorsprung von 25 Sekunden. Die Kameraden waren sich alle unglaublich.
Was hat der Heselmanns gesagt?
Nicht mehr geredet, war ja weg. Ich war ja sauer wie bis zum letzten Tag. Ja,
wusste der das mit dem Motortausch?
Ja, klar, wusste er.
Okay,
wollte schon nach Hause. Ja, okay. Und dann war damals so ein anderer genialer Vogel, war der Karl-Heinz Tibor von Goodyear. Und wir fuhren Goodyear und der Karl-Heinz und ich, wir waren gute Freunde. Und der Karl-Heinz hat immer, auch in Le Mans, wir haben so super zusammengearbeitet. Am 1962 später auch, kommen wir später so. Und da haben wir auf dem Auto in Hockenheim drei verschiedene Räder gehabt. Mischung, Konstruktion. Hinten links hart, hinten rechts medium, vorne links medium und vorne rechts weich. Unfassbar. Da haben wir auf jeden Fall den Kameraden 25 Sekunden gegeben und ich bin nachher spazieren gefahren. So irre war das. Und da war ich natürlich auf Wolke 9, hatte gewonnen. Abends ins Hotel, Holiday Inn war damals der Platz. Und da kommt der Colin Chapman zu mir, der legendäre Colin Chapman, gratuliert mir. Wir lagen am Pool in der Sonne, kommt der an und sagt, yeah, you are the guy who drove the Porsche, who won? I say, yes, I'm the guy. Good drive, wonderful, good, good. Why don't you do Formula One? Ich sag, Mr. Chapman, weißt du, wenn ich damals ein bisschen mehr Aber ich war eben so ein...
Hatten Sie ein Management eigentlich?
Nein.
Auch nicht, okay.
Aber ich hätte es ja selber machen. Ich hätte sagen können, Mr. Chapman, ja. please,
ja.
Give me a chance to test the car. Weil ich bin ganz sicher, so gut wie Andretti, war ich dreimal. Dreimal. Und ich war noch 20 Kilo leichter. War ja so ein Kerlchen.
Ja.
Und damals wurde das ja nicht ausgeglichen. Jeder Fahrer, der leicht war, war ja herzlich willkommen.
Ja.
Habe ich nicht gemacht. Kann nur wirklich sagen, aber egal, ich habe es nicht gemacht. Und es war, aber es war ja für mich, boah, Colin Chapman kommt zu dir. Und dann los, sagt dann da so, ja, Bube, du brauchst den Colin Chapman nicht, das machen wir nächstes Jahr selber. So viel Geld wie der habe ich doch dreimal.
Ja, oh Gott, der wollte auch schon Porsche kaufen.
Oder? Nee, der wollte Formel 1 machen, der hätte auch Formel 1 gemacht. Klar hat er das gemacht. Er hat ja auch diese Mirage-Fort-Dinger da, die da um 1000 Kilometer rein eingesetzt, diese gefährlichen Prototypen, die da sensationell gut waren. Wir machen Formel 1, wir machen Formel 1. Ich sage, alles klar, Chef, machen wir Formel 1. Großes Versprechen. Dem ging es auch gut. Der war Bauträger, der hat richtig große Sachen gemacht. War natürlich wie alle Bauträger, eigentlich Quatsch, war halt eben, ja, hat viel Geld verdient. An dem Abend bin ich dann, sollte eine große Party sein im Holiday Inn. Los wollte immer nur hier, der war so Alki auch und wollte unbedingt einen mit mir saufen. Da habe ich gesagt, Georg, sei mir nicht böse, aber hast du was dagegen, wenn ich heute Abend spät nach Hause fahre und ich fahre dann morgen früh nach Langeoog zur Familie, weil wir haben ja nächste Woche schon wieder ein Rennen oder in zwei Wochen. Und ich muss auch mal mit den Kindern sein und lalalala, oder ein Kind damals noch, ein Kind. Luca war noch gar nicht geboren. Und da hat er gesagt, ach ja, ja, komm, hau ab. Okay, ins Auto gesetzt. Gefahren, lese montags morgens wieder in der Bild-Zeitung, Georg losfeuert Klaus Ludwig, weil er bei der Siegerehrung nicht teilgenommen hat. Bei der Siegersparty. Der war ein Psychopath, er war krank. Vollidiot, leider. Schade. Ansonsten, wir kamen eigentlich ganz gut klar. Und nachdem er dann mal in Hockenheim gesehen hat, wie gut ich war, hat er auch alles auf mich gesetzt. Und dann war er abends besoffen und war total enttäuscht, dass der Ludwig, wo ist der Ludwig? Ich weiß ja, Leute haben mir erzählt, wo ist der Ludwig? Dann, Arsch, der fährt nach Hause, so war das. Das war ja, Entschuldigung, die schreckliche Sprache, aber es war einfach so. Ja, dann war ich raus. Und da war wieder null. Da war ich wieder komplett weg. Und dann habe ich da eine Woche später angerufen.
Oder?
Da war das Rennen in Zolder. Da habe ich die Sekretärin, die Frau Meier, angerufen, weil ihr Mann spielte ich Tennis, ein ganz guter Freund von mir damals. Und dann sage ich, sag mal, Nora, was ist los? Ja, der will nicht mehr mit dir reden. Ich sage, tu mir einen Gefallen, gib mir den Georg. Ich kann dir den Georg nicht geben. Ich sage, ja, aber ich muss doch mit ihm reden. Nein, du musst nicht mehr mit ihm reden, du fährst nicht. Ich sage, wieso fahre ich denn nicht? Nein, du fährst nicht mehr. Der Georg will dich nicht mehr fahren lassen. Muss man sich mal vorstellen, so ein Schwachsinn.
Unglaublich, oder? Obwohl
und dann habe ich, und dann hab ich, kam das Solderwochenende und dann habe ich gesagt, fährst du jetzt einfach dahin? Bin ich da hingefahren, Auto geparkt, reingelaufen, Training lief schon. Also war eine Stunde vom Training und dann hat er mich auch gesehen, aber keine Reaktion, Luft.
Okay.
Und dann bin ich so in den Box rein, habe ich mich auf die Boxenmauer gestellt, die Kameraden fuhren alle, bin ich zum Erich Sarkowski, sagte Erich zu mir, warum fährst du nicht? Ich sag, weil der Georg mich rausgeschmissen hat. Weißt du das nicht? Nee, weiß ich nicht. Ist der bekloppt? Wieso schmeißt er dich dann raus? Warte, ich gehe mal gerade zu dem hin. Ist der Erich zum Georg gegangen? Dann hat er gesagt, sag mal, warum lässt der Ludwig nicht fahren? Dann hat der Georg gesagt, er ist doch ein Arsch, der braucht nicht mehr zu fahren. Aber sagt dem Ludwig, wenn er heute Abend die Zeche bezahlt, oben in Bitz, dann kann er wieder fahren. Da bin ich dann zum Georg, habe ich getraut. Ich sage, Georg, danke, darf ich wirklich? Ich bezahle die Zeche. Hat mich natürlich 4.000 Mark gekostet. Das war für mich damals ein Aderlass.
Viel Geld, ja, das glaube ich.
Und dann habe ich ein Training gar nicht gehabt und bin dann am Samstag das offizielle Training und dann Qualifying gefahren. Also war ja Qualifying, war ja eins, Training und Qualifying. Und da weiß ich noch wie heute, da kommt er mir, da bin ich rumgefahren, da fehlten mir so anderthalb Sekunden, weil ich ja noch ein bisschen Rückstand hatte. Hatte aber auch noch keinen Ladedruck reingedreht, weil ich wollte ein bisschen Reserve lassen. Da sagt der Bubel, pass mal auf, jetzt kriegst du von mir, von meinem Geld, ein Satz neue Qualifiers von Goodyear. Weißt du, was die kosten? Ich sag, nee, Chef, weiß ich nicht. Bumm, die Türe zu. Ach so, dann ging die Tür nochmal auf und sagte, pass mal auf, wenn du gleich nicht auf Pol stehst, kannst du direkt wieder nach Hause fahren. Bumm, die Tür zu. Pol. Pol. Bumm, Pol. Die anderen hatten alle nein. Fahr im Rennen vorne weg. Der Schuchti war stark, damals mit Dunler. Dann habe ich den niedergerungen. Dann war ich vorne, hatte 30 Sekunden Vorsprung. Komme hinten in die Schikane rein, über den Hügel drüber, da kommt die Schikane, die war damals, war das nur eine Rechtskurve, keine Schikane, sondern so eine schnelle mittelschnelle Rechtskurve. War da eine riesen Ölspur, ich sehe das überhaupt nicht gegen die Sonne und verliere das Auto und drehe mich rückwärts in die Zäune rein, bin aber noch zu Ende gefahren, bin dann Dritter geworden und hat mich direkt wieder rausgeschmissen.
Tatsächlich, wegen der Ölspur.
Ich wäre zu blöd zum Autofahren.
Okay,
ja. Da war ich weg. Und dann habe ich gesagt, jetzt geht es so nicht weiter. Und dann kam Porsche Krämer und dann kam die glorreiche Zeit mit Porsche Krämer. Ein Jahr, alles gewonnen, Le Mans, alle Rennen der DRM, außer einem am Nürburgring, aber nicht mein Fehler, sondern ein Fehler von einem Opel-Fahrer aus Bonn. Und dann begann eigentlich erst so die wirklich, ja, dann begann die glorreiche Zeit, muss ich sagen.
Richtig glorreiche Zeit.
Dann ging es wirklich super nach oben, Amerika war toll. Daraus resultierte dann später mein Ford-Werksvertrag und dann habe ich auch viel Geld verdient und dann war alles gut.
So, da kommen wir beim nächsten Mal zu.
Da kommen wir beim nächsten Mal zu.
Wir müssen noch die Schnitzer-Geschichte erzählen, weil da gab es auch, Sie sind doch einmal
so ein Schnitzer gefahren. Ja, gut, dabei genau in dem Jahr, 78, da kam ja Schnitzer, wie ich bei Porsche losfuhr, kam Schnitzer zu mir und sagte, hast du Lust, also ich war ja ganz früh mal für einen Schnitzer mit dem legendären Rodenstock 2002 gefahren, am Nürburgring, in Zolder und in Kialami.
Und da hatten Sie eigentlich nichts mehr, ne? Also das war so ein bisschen Ihre Rettung damals, weil da hatten Sie auch keinen
Kopf.
Ja,
und da hat er alles gewonnen und der Schnitzer, der Herbert war wirklich immer ein Freund. Wir haben damals nach Kialami Urlaub gemacht auf Mauritius mit den damals jung verheirateten Damen. War ein toller Urlaub. Wir waren eigentlich wirklich Freunde. Und dann kam er zu mir und sagte, was hast du Lust für Schnitzel zu fahren? Oh, geil. Und wie wir eigentlich einig waren, mit BMW Schnitzer die DTM oder DRM zu machen, kommt Harald Erchtl mit der Kohle von Sachs. Und da war ich raus. Ich hatte ja keine Kohle. Dann hat der Herbert sich tausendmal entschuldigt und gesagt, wir haben keine andere Chance. Der bringt eine Million mit. Und dann ist der Harald da gefahren. Und dann bin ich ja Zackspeed gefahren. Das war alles nicht so schlimm, alles gut. Oder bin da mich bei Los gefahren, mit Krämer gefahren, hab die Meisterschaft gewonnen. Alles gut. Aber wie gesagt,
da reden wir
jetzt reinschreiben.
Ja, genau.
Wir fangen da wieder an und dann machen wir die Geschichte.
Freue mich drauf, die Geschichte Krämer gegen Los. Das ist ja auch ein heißes Eisen gewesen. Und das haben Sie ja später auch erlebt mit Mercedes gegen Opel, wo Sie da schnell gewechselt haben. Und das in der DTM-Zeit.
Ja,
da kommen wir im dritten Teil dann drauf.
Ja, im dritten Teil, im letzten Teil.
Herr Ludwig, es gibt ja immer eine letzte Frage bei mir.
Ja.
Und ich glaube, die teilen wir jetzt auch durch drei. Und zwar ist immer die letzten 50 Liter Sprit. Wenn der Sprit ausgeht und jeder kriegt nochmal 50 Liter auf den Hof gerollt, in welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es? Aber bei Ihnen machen wir das jetzt so, bis zu diesem Zeitpunkt, welchen von den Wagen, die Sie bis dato gefahren sind, würden Sie fahren und auf welcher Strecke?
Denke ich drüber nach und bin ich gerne bereit, vielleicht auch nicht, was dazu zu sagen. Aber ich glaube, es wird nicht zu den letzten 50 Litern kommen, weil die Zukunft wird synthetischen Treibstoff produzieren und das ist eigentlich die einzige Zukunft, die wir haben.
Das ist eine ganz theoretische Frage.
Elektrisch, glaube ich nicht. Aber synthetisch, sehr gerne. Fliegen, fahren, Schiffe, alles synthetisch. Müssen wir in der Sahara produzieren und im Schiff hier hochfahren, ist auch keine große Logistik. Alles bleibt beim Alten. Sprit kann ruhig 50 Cent pro Liter teurer werden. Bezahlen wir dann gerne für die Umwelt.
Das war Klaus Ludwig Teil 1. Und jetzt muss ich euch noch was erzählen, denn ich habe ihn ja, wie gesagt, im Fahrerlager der Tourenwagen-Legenden getroffen. Und natürlich sitzen da drumherum Leute, jeder kennt jeden. Zwischendurch heult mal ein Motor auf. Es ist einfach Racing pur und das wie früher. Allerdings waren die Hintergrundgeräusche doch sehr präsent, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und da ist mir ein hilfsbereiter Hörer eingefallen. Bernhard Leimbrock heißt er. Der hat mich freundlicherweise mal auf ein Tonproblem in einer lange zurückliegenden Folge hingewiesen. Und den habe ich um Hilfe gebeten. Und ich bin ganz begeistert, was ein Profi da noch rausholen konnte. Also Bernhard, wenn du das hier hörst, vielen Dank nochmal. Du hast uns allen diese Folge gerettet. Übrigens hatte ich am Nürburgring in einigen Autos Kameras eingebaut. Leider nicht bei Klaus Ludwig, denn das Getriebe seiner C-Klasse hatte rechtzeitig den Geist aufgegeben. Aber dafür bei Hans-Joachim Stuck im Audi V8 oder bei Johnny Cecotto im McLaren F1, der im Rahmen der BMW Langstreckenlegenden gefahren ist. Genauso wie Peter Oberndorfer im BMW M1 ist er zu sehen und Bruno Spengler im BMW Z4 GT3. Diese Videos und viele mehr findet ihr auf dem Alte Schule YouTube-Kanal. Schaut da gerne mal vorbei und abonniert ihn am besten, um nichts mehr zu verpassen. Und ansonsten hören wir uns hier in der nächsten Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.